Wir wollen heute am ersten Weihnachtstag einen Abschnitt betrachten aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 1, die Verse 18, folgende. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Das besondere Merkmal eines kindlichen Wesens ist, dass man staunen kann. Kinder staunen in diesen Tagen über die vielen bunten Lichter, über die schön geschmückten Tannenbäume, natürlich auch über die herrlichen Geschenke. Über diese Dinge dürfen auch wir als Erwachsene uns freuen. Aber ich meine, dass wir, wie das vorhin auch schon zum Ausdruck gebracht wurde, immer wieder auch zum Zentrum des Weihnachtsgeschehens vorstoßen sollten. Immer wieder auch uns besinnen sollten auf das Eigentliche. Bei all dem anderen Schönen, das uns Gott eben auch schenkt. Nicht nur den Kindern, sondern auch uns, den Erwachsenen. Wir staunen über diese uralte Weihnachtsgeschichte, die doch immer wieder neu ist für uns, die uns immer wieder neu bewegt und die uns auch immer wieder neu fasziniert. Wir staunen über diese herrliche, frohe Botschaft, die die Engel damals auf den Fluren Bethlehems verkündigten: Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Nimm das einmal ganz persönlich heute Morgen. Dir ist heute der Heiland geboren, der Retter, der Erlöser. Wir begegnen in diesem Weihnachtsgeschehen manchem Wunder der Liebe Gottes. Die Ereignisse werden uns dabei ganz natürlich und sachlich erzählt. Die Evangelisten sind weit davon entfernt, uns irgendwelche Fantastereien weiterzugeben. Das Jesuskind wird nicht mit einem Heiligenschein dargestellt. Die Erzählung wird nicht in irgendeiner Weise legendenhaft ausgeschmückt. Es handelt sich trotz des übernatürlichen Geschehens, trotz des übernatürlichen Glanzes, dass Gott seinen lieben Sohn in diese Welt hineingesandt hat, um einen ganz nüchternen und geschichtlichen Bericht. Und doch ist dieses Geschehen in mancherlei Hinsicht wunderbar. Es ist zum Staunen. Zunächst einmal staunen wir über das Wunder der Jungfrauengeburt. Der ewige Gott verbindet sich in seinem Sohn mit der Menschheit. Gottheit und Menschheit, so singen wir, vereinen sich beide. Das Geschehen an sich ist uns ein großes Geheimnis. So schreibt der Apostel Paulus in einem seiner Briefe: Kündlich groß ist das gottselige Geheimnis, Gott geoffenbart im Fleisch. Und wir stehen hier vor der Erfüllung eines alttestamentlichen Wortes, aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 7, Vers 14: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Menschen haben immer wieder darüber nachgedacht, wie ist das denn überhaupt möglich? Eine Jungfrau wird schwanger sein, so heißt es hier in dieser Prophezeiung aus dem Alten Testament. Und man hat daran herumgeklügelt, man hat sich Gedanken gemacht darüber, bis dahin, dass man schließlich die Jungfrauengeburt geleugnet hat. Und das ist ja besonders auch im liberalen theologischen Bereich der Fall. Man leugnet all die herrlichen Wunder der Heiligen Schrift. Der Name Bultmann muss hier leider in diesem Zusammenhang genannt werden. Man leugnet natürlich eben auch das Wunder der Jungfrauengeburt. Das ist, so sagt man, unzumutbar für den modernen, aufgeklärten Menschen. Und doch, das wissen wir von der Heiligen Schrift, leugnet man die Jungfrauengeburt, so leugnet man das gesamte Evangelium. Dann gibt es keinen Retter von Sünden. Dann war der Herr Jesus Christus selbst ein Sünder. Und ein Sünder konnte uns nicht erretten, konnte uns nicht erlösen. Dann hätte niemand unter uns durch den Heiligen Geist die Gewissheit in seinem Herzen, meine Schuld, meine Sünde ist vergeben. Durch das, was Jesus dann am Kreuz getan hat. Vorhin haben wir uns noch darüber unterhalten, was der Herr Jesus dort erlitten hat am Kreuz. Es ging zunächst einmal um seine leiblichen Qualen. Aber ich habe dann nochmal darauf hingewiesen, das ist nicht das Entscheidende gewesen. Diese leiblichen Qualen waren schrecklich. Aber das Entscheidende, die entscheidende Qual, war die Trennung von seinem himmlischen Vater am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war das Entscheidende. Und warum hatte der Vater im Himmel ihn am Kreuz verlassen müssen? Nun, weil der Zorn Gottes über ihn erging. Über ihn, der nie eine Sünde getan hat. Über den Gerechten, über den einzigen Gerechten, der über diesen Erdboden gegangen ist. Erging der Zorn Gottes, der Fluch des Gesetzes Gottes, stellvertretend für uns Sünder. Wir haben es verdient und der Herr Jesus hat es an unserer Stelle auf sich genommen. Er war ohne Sünde. Das Lamm Gottes, völlig fehlerfrei in jeder Hinsicht, nach innen, nach außen. In seiner inneren Motivation immer in Liebe auf den Willen des himmlischen Vaters ausgerichtet und auch in seinem äußeren Verhalten, wir würden heute sagen, perfekt. Wer also leugnet, dass der Herr Jesus auf diese übernatürliche Art und Weise in diese Welt hineingeboren worden ist, wer die Jungfrauengeburt leugnet, der leugnet damit auch das gesamte Erlösungswerk Christi. Das gesamte Erlösungswerk Christi. Der hat Jesus vor sich als einen Menschen, der gut war, der gut gelebt hat, der gute Gedanken gehabt hat, der viel Einfluss ausgeübt hat auf die Geschichte dieser Welt, aber mehr auch nicht. Und das reicht uns nicht. Das reicht nicht, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Das reicht nicht für die Ewigkeit. Als Maria fragte, wie soll das Ganze denn zugehen? Wie soll das geschehen? Ich weiß von keinem Mann. Da antwortet der Engel, ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Sollte der, der uns Menschen mit der Fähigkeit der Fortpflanzung ausgestattet hat, nicht in der Lage sein, neues Leben zu zeugen? Menschen, die das behaupten, dass es keine Wunder gibt, kein Eingreifen Gottes aus der unsichtbaren Welt hinein in diese sichtbare Welt, haben einen kleinen Gott. Er ist nicht größer und nicht herrlicher und nicht mächtiger als der Mensch. Aber der Gott, der diese Welt geschaffen hat, der hat in Christus Jesus eine ganz neue Welt geschaffen, die einmal vor aller Welt, vor allen Menschen offenbar sein wird. Und dieser Gott hat die Macht, neues Leben zu zeugen. Aus seiner Kraft heraus. Der Heilige Geist wird über dich kommen, wird dich überschatten. Nun, wir staunen also über dieses Geheimnis, über dieses Wunder der Jungfrauengeburt. Und wir staunen in diesem Zusammenhang, wenn wir über die Menschwerdung Gottes in Christus Jesus nachdenken, eben auch über das Wunder der Erniedrigung Gottes. Dass Gott in diese Welt gekommen ist, dass er Mensch geworden ist. Das ist eine ganz, ganz große Sache. Eine tiefe Erniedrigung. Er hat sich mit uns Menschen total eins gemacht. Völlig eins gemacht. Und nun können wir mit ihm kommunizieren. Auf derselben Ebene, möchte man sagen. Obwohl er unser Herr ist, der große Gott, vor dem wir eine große Ehrfurcht haben. Und dem wir untertan sein wollen, dem wir gehorsam sein wollen. Wissen wir doch, er ist uns Menschen gleich geworden. Er versteht uns bis in die tiefste Tiefe unseres menschlichen Herzens hinein. Versucht allenthalben, wie auch wir, so sagt der Hebräerbrief, doch ohne Sünde. Es gibt da eine schöne Geschichte für Kinder. Da ist jemand dabei, Erdnüsse zu pflanzen. Und da hat er einen Hund dabei und der buddelt jedes Mal die Erdnüsse wieder aus. Und er weiß einfach nicht, wie er dem Hund das beibringen soll, dass das nicht in Ordnung ist. Und dann kommt ihm folgender Gedanke, ich müsste eigentlich auch ein Hund werden. Um meinem Hund beibringen zu können, dass er das doch bitte sein lassen möchte. Genau das, was in dieser einfachen Kindergeschichte zum Ausdruck gebracht ist, genau das ist geschehen. Gott ist Mensch geworden. Er ist aus den höchsten Höhen herabgestiegen in die tiefsten Niederungen zu uns Menschen, zu uns Sündern, indem er dann am Kreuz das Erlösungswerk für uns vollbracht hat. Er ist der Erstgeborene, so lesen wir in der Bibel, unter vielen Brüdern. Er ist wahrer Mensch, auch im Himmel, auch als der erhöhte Herr, immer noch wahrer Mensch, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und so staunen wir über das Wunder der Menschwerdung Gottes in Christus Jesus. Als nächstes staunen wir über das Verhalten Marias, das uns hier in dieser Geschichte geschildert wird. Um recht verstehen zu können, in welcher Not Maria und Josef sich damals befanden, müssen wir ein wenig Hintergrundwissen haben. Wenn es heißt, dass Maria dem Josef vertraut war, also mit ihm verlobt war, so handelte es sich damals dabei um eine öffentlich-rechtliche Verbindung. Wer verlobt war, war praktisch verheiratet. So werden die Verlobten im Alten Testament als Mann und als Frau angesehen. Und wir lesen das auch hier in diesem Abschnitt. Josef aber, so heißt es, ihr Mann war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen. Und Vers 20, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Also Verlobung galt praktisch oder war praktisch identisch mit einer Heirat. Es fehlte nur noch, dass der Bräutigam seine Braut zu sich heimholte. Und war nun Maria schwanger, so konnte das für Josef nichts anderes bedeuten, als dass sie die Ehe gebrochen hatte. Ehebruch wurde damals hart bestraft. Es wurde nicht immer praktiziert, nämlich die Todesstrafe, besonders eben zur Zeit der römischen Besatzung, beschränkte man sich darauf, den Ehebrecher oder die Ehebrecherin öffentlich an den Pranger zu stellen, also öffentlich zu beschämen. Das war also die Situation, in der Maria und Josef sich damals befanden. Eine äußerst schwierige Situation für die beiden. Und in dieser so schwierigen Situation erfahren wir nichts von einer Rechtfertigung von Seiten Marias. Der Zusammenhang macht deutlich, dass sie geschwiegen hat, auch Josef gegenüber. Denn wie die Dinge nun wirklich standen, erfährt Josef erst später durch den Engel des Herrn in einem Traum. Da redet Gott mit ihm. Also Maria hat geschwiegen. Sie hat sich nicht gerechtfertigt. Manche sehen die Sache so, dass Josef ihr sowieso nicht geglaubt hätte. Aber ich denke, das müssen wir ganz anders einordnen. Maria wurde mit Sicherheit innerlich gehalten. Maria hatte ein stilles Wesen. Sie konnte die Dinge in ihrem Herzen bewegen. Das zeichnete Maria in ganz besonderer Weise aus. Petrus spricht dann später in einem seiner Briefe über das Verhalten der Frauen. Ich will uns das noch einmal in Erinnerung zurückrufen. Wir haben darüber gesprochen, 1. Petrus Kapitel 3. Ich lese einmal die Verse 3 und 4. Euer Schmuck, so heißt es, soll nicht äußerlich sein, wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider. Das bedeutet nicht, dass eine Frau sich nicht schmücken darf, dass sie sich nicht schön anziehen darf, dass sie keinen Schmuck tragen darf. Das bedeutet das nicht, aber Petrus legt hier die entscheidende Betonung auf den inneren Schmuck einer Frau. Also das Äußere ist nicht das Entscheidende. Man kann äußerlich sehr schön geschmückt sein und schön sein, schön aussehen und auch innerlich sehr hässlich sein. Darum geht es nicht. Es geht um den verborgenen Menschen, so sagt Petrus hier, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, das ist köstlich vor Gott. Darum geht es, ja? Es geht nicht um das Äußere, will Petrus sagen, ohne hier gesetzlich sein zu wollen. Es geht nicht um das Äußere, es geht um das innere Wesen einer Frau. Und das schildert er eben so, spricht von einem sanften und stillen Geist. Das ist köstlich vor Gott. Das ist der Unterschied zu einem frechen Wesen. Der Unterschied zu einem frechen, rebellischen Wesen, das Petrus hier schildert. Und von dieser Art, von dieser stillen, sanften Art, durch Gottes Gnade gewirkt, war Maria geprägt. Und sie war voller Glauben, das lesen wir im Lukasevangelium, Kapitel 1. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist Ausdruck ihres Glaubens. Und Vers 45, da wird von ihr gesagt, selig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Sie hatte Glauben, sie vertraute dem lebendigen Gott, ihrem himmlischen Vater. Und da durfte sie die Verantwortung für dieses Geschehen ganz auf Gott legen, ganz bei ihm abgeben. Auch was ihr Verhältnis zu Josef betraf. Gott würde es schon recht führen. Und das führt uns nun zu dem staunenswerten Verhalten Josefs. Das Verhalten Josefs Maria gegenüber. Wir wollen uns noch einmal einen Moment vergegenwärtigen, was das für ein Schmerz gewesen sein muss, von Josef zu erfahren, dass seine Verlobte, also seine Frau, Maria, schwanger war. Und er davon ausgehen musste, sie hat etwas mit einem anderen Mann. Das muss ein tiefer Schmerz für ihn gewesen sein. Welch ein Einbruch des Unglücks in sein Herz und in sein Leben, in seine gesamte Zukunft. Und er liebte Maria. Wollen wir uns einmal ein wenig vergegenwärtigen. Und dann kommt hinzu, das ist zunächst einmal das ganz persönliche Empfinden Josefs. was wir nicht unberücksichtigt sein lassen dürfen. Und dann kommt hinzu, dass er sich in einer großen inneren Spannung befand, weil er ein gerechter Mann war, so heißt es hier. Ein frommer Mann, wörtlich ein gerechter Mann. Das bedeutet hier nicht, in diesem Zusammenhang nicht, dass er die Gerechtigkeit hatte, die vor Gott gilt, von der wir sprechen in Christus Jesus. Die hatte er sicherlich auch im Blick auf den Glauben an die vielen Vorschattungen im Alten Testament, die auf den Messias hinwiesen, wie ein Abraham und wie sie alle geheißen haben, im Glauben lebten und auch schon diese Glaubensgerechtigkeit hatten, dass sie vor Gott bestehen konnten, sondern das Wort gerecht hat hier eine andere Bedeutung. Sowohl Josef als auch Maria lebten in den Ordnungen Gottes, in den Ordnungen des alten Bundes. Sie richteten sich nach den Ordnungen, die Gott im Gesetz gegeben hatte. Also in diesem Sinne war Josef ein frommer, ein gerechter Mann. Das war die eine Seite in seinem innersten Wesen. Er war verwurzelt in dem Willen Gottes. Und auf der anderen Seite liebte er Maria. Was sollte er tun? Nach dem Gesetz durfte er sie nicht zu sich nehmen, durfte er sie jetzt nicht mehr heimholen. Deshalb sagt der Herr später zu ihm, fürchte dich nicht, Josef, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Das heißt, du hast äußerste Bedenken vom Gesetz her, aber fürchte dich nicht, diesen Schritt jetzt zu tun. Und dann bekommt er die Erklärung dafür. Und auf der anderen Seite verbot ihm seine große Liebe zu Maria, sie öffentlich bloßzustellen. Das war ein großer Kampf in ihrem Herzen. Eine große innere Spannung und Zerrissenheit. Und da kam er nun, und wir können voraussetzen, dass er das unter viel Gebet bewegt hat vor Gott, da kam er nun zu dem Entschluss, Maria einen Scheidebrief zu geben. Und das bedeutete, dass er diese ganze Angelegenheit intern, also privat, zu regeln gedachte. Hier heißt es in diesem Abschnitt, er gedachte, sie heimlich zu verlassen. Das bedeutet nicht, dass er sich heimlich aus dem Staub machen wollte. Sondern heimlich verlassen bedeutet, dass er sie nicht öffentlich bloßstellen wollte. Da hat er also beides miteinander verbunden. Einmal seine Treue den Ordnungen Gottes gegenüber, dem Gesetz Gottes gegenüber, und zum anderen seine große innere Liebe und Zuneigung zu Maria. Und ich denke, dass hier ein helles Licht fällt auf den von Gottes Gnade geprägten Charakter Josefs. Denken wir einmal an uns selbst. Kennen wir nicht alle diese unselige Neigung in uns, die Blößen, die Schwächen, die Sünden der anderen ans Licht zu zerren, darüber zu reden, nicht in einer priesterlichen Gesinnung damit umzugehen, auch da muss man manchmal reden, ist klar, aber in einer selbstgerechten Art und Weise über andere herzuziehen, eine innere Genugtuung zu haben, wenn wir an die Blößen der anderen denken, kennen wir nicht diese unselige Neigung aus dem eigenen Herzen. Bis hin zur Schadenfreude. Kennen wir das nicht? Umso größer ist dieses Wunder, das wir hier vor Augen haben. Wir können nur staunen über das Verhalten Josefs, der hier nichts an die Öffentlichkeit zerren will, sondern in großer Liebe die Dinge zudeckt. Nicht gutheißt, aber zudeckt. So wie es die Schrift sagt, die Liebe deckt der Sünden Menge. Das ist Gottes Art, das ist nicht des Menschen Art. Das ist Werk der Gnade Gottes an der Seele eines Menschen. Das haben wir nicht von Natur aus, ihr Lieben. Wenn es in der Schrift heißt, dass Gott sein Volk hier und da erinnert an vergangene Vergehungen, an vergangene Sünden, dann immer unter dem Gesichtspunkt der schon geschehenen Vergebung in seinem Herzen. Immer schon von Golgatha her. Wenn er das tut, wenn er über die Sünden und Verfehlungen seines Volkes redet, auch sein Volk manches Mal daran erinnert, es ihnen nochmal vor Augen hält, denkt doch einmal an die vergangenen Zeiten, wie ihr euch da benommen habt, was ihr damals getan habt. Dann aus pädagogischen Gründen. Dann sind das erzieherische Gründe, dass er sie vor einer bösen Zukunft bewahren will. Aber wenn er das tut, dann als einer, der im Sinne der Vergebung immer schon vergessen hat und niemals mehr unserer Sünden gedenken will. Das ist Gottes Grundeinstellung. Und das sollte auch durch seine Gnade, durch das Werk des Heiligen Geistes an uns, unsere Grundeinstellung sein anderen gegenüber. Die Einstellung der Vergebung. Und ist es nicht so, dass wir alle unsere Schwächen haben? Gibt es jemanden unter uns? Haben wir nicht das schöne Schild da stehen? Sünder, herzlich willkommen. Ihr Lieben, wenn wir als Sünder hier zusammenkommen, die von nichts anderem leben als von der Gnade und von der Vergebung Jesu, haben wir die schönste Gemeinschaft miteinander. Das, was unsere Gemeinschaft stört, ist nicht das Sündersein, sondern die Selbstgerechtigkeit unseres Herzens, die nicht zugeben will, dass wir Sünder sind und dass wir uns verfehlt haben. Das ist die große Not. Lernen wir doch an dieser Stelle, von der Gnade Jesu zu leben und dann auch in Liebe die Sünden der anderen zuzudecken und uns miteinander zu freuen an der Vergebung Gottes in Christus Jesus. Lernen wir das doch, ihr Lieben. Das ist ein großes Wunder, das hier geschehen ist am Herzen von Josef. Und nun greift Gott selbst ein und auch das ist zum Staunen, ist alles zum Staunen, was uns hier berichtet wird. Gott selbst greift ein. Gott rechtfertigt Maria und nimmt Josef die Last vom Herzen. Josef bekommt eine Erklärung von Gott. Als er das noch bedachte, nämlich Maria heimlich zu verlassen, ihr einen Scheidebrief zu geben, da wäre die Möglichkeit gewesen, diesen anderen Mann, der ja nun gar nicht existierte, diesen anderen Mann zu heiraten. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Welch eine Erleichterung mag das für beide gewesen sein. Man hört geradezu den Stein plumpsen, der von ihren Herzen gefallen ist. Welch eine schwere Last nahm Gott ihnen da ab. Sie werden gejubelt haben. Sie werden sich miteinander gefreut haben. Sie werden sich um den Hals gefallen sein. Sich umarmt haben und miteinander vielleicht sogar getanzt haben, wenn ich das hier mal so sagen darf. Vor lauter Freude über das, was Gott da getan hat. Wir alle wissen, wie es uns geht, wenn Gott uns bestimmte Nöte und Probleme abnimmt. Lasten, von denen wir schier erdrückt werden. Dass wir dann endlich wieder aufatmen können. Endlich wieder fröhlich sein können. Es gibt auch viele Missverständnisse, auch gerade im Umgang miteinander. Und wenn solche Missverständnisse dann aufgeklärt werden, dann ist das eine große Erleichterung für uns. Ich habe neulich noch mit einem lieben Bruder gesprochen, über eine bestimmte Sache. Und dann zeigte sich plötzlich, wo eigentlich die Ursache des Problems lag. Und als das klar war, da war ich innerlich total erleichtert. Und ich hoffe, dass es dem Bruder eine große Hilfe sein kann, dass er das mal so ausgesprochen hat, so mit Namen genannt hat. Denn das hat ihn sicherlich in der letzten Zeit immer wieder auch bewegt und bedrückt. Und jetzt kam das mal heraus und da wussten wir beide Bescheid. Und das hat mich sehr, sehr froh gemacht. Gestern noch hatte ich eine Begegnung mit einer unserer Nachbarinnen, kam miteinander ins Gespräch und da konnte ich auch ein Missverständnis ausräumen. Und das hat sie froh gemacht, das hat sie ganz neu innerlich ausgerichtet in dieser Angelegenheit. So kann das sein, wenn Gott eingreift. Dann werden Missverständnisse ausgeräumt, Probleme werden gelöst und da ist Freude da, große Freude. Und nun konnten sich beide auf das allergrößte Wunder freuen, über das sie am meisten gestaunt haben, das Wunder, dass in der Person des Kindleins der Erlöser gekommen ist. Es fällt uns hier auf, dass zwei Namen für den Messias genannt werden, einmal der Name Jesus und dann aus dem Propheten Jesaja der Name Immanuel. Und dieser Name Immanuel ist hier eben nur in seiner Bedeutung Gott mit uns zu verstehen. Also der Herr Jesus wurde Jesus genannt und nicht Immanuel. Und es war auch nicht der Sinn der Prophezeiung, dass er buchstäblich Immanuel genannt werden sollte, sondern es geht um die Bedeutung dieses Namens Immanuel, Gott mit uns. Jesus, das ist Retter, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und das größte Wunder ist eben die Vergebung unserer Schuld. Und wo Vergebung der Sünden ist, da ist Gott mit uns. Da ist Gott mit uns, da ist er gegenwärtig. Und wir wollen die Gegenwart Gottes nicht festmachen an dem, was sichtbar ist, sondern wir wollen die Vergebung und die Gegenwart Gottes festmachen an dem, was Gott uns in seinem Wort zusagt. Sonst geht es uns wie dem Gideon im Alten Testament, der sagte, als der Engel zu ihm sprach, Gott mit dir, streitbarer Held, ja, wo bleiben all seine Wunder? Wenn Gott mit uns ist, wo bleibt denn dann sein Eingreifen? Warum geht es uns denn dann so schlecht? Und so mag auch mancher denken, wenn Gott wirklich mit mir ist, warum geht es mir denn dann so? Aber wir machen eben die Gegenwart Gottes nicht fest an dem, was sichtbar, spürbar ist, sondern an dem, was Gott uns zugesagt hat. Und zwar geht es da um die Vergebung unserer Sünden durch das Blut Jesu. Diese Vergebung ist uns zugesprochen vom Wort Gottes und von daher wissen wir, Gott ist gegenwärtig. Gott ist da, ganz egal, wie es mir im Augenblick zumute ist, wie es mir rein äußerlich ergeht. Dass der Herr dann auch immer wieder im sichtbaren Bereich wunderbare Dinge tut, das dürfen wir alle so bezeugen. Er erhört Gebete, er führt und leitet uns nach seinem Willen. Das ist schon eine große Sache. Aber zunächst einmal geht es um den Glauben an das, was uns im Wort Gottes bezeugt ist. Und es gibt nichts Schöneres und Größeres als die Gewissheit, dass Gott unter uns ist. Ihr Lieben, dass Gott hier unter uns ist, das ist das Größte. Dass wir auch Gemeinschaft untereinander pflegen dürfen, das ist was Schönes. Aber das Größte ist, dass Gott hier in unserer Mitte ist, durch sein Wort und durch die Kraftwirkung seines Heiligen Geistes. Gott ist gegenwärtig. Das ist das Größte, was es gibt. Gott wohnt unter uns. Siehe, die Hütte Gottes, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und wir kommen zum Schluss. Wo tut Gott solche Wunder? Nun, wir lesen in dem Lobgesang der Maria, dass sie davon spricht, dass Gott ihre Niedrigkeit angesehen hat. Gott kennt den Stolzen von ferne. Aber da, wo ein Mensch erkennt, dass er nichts anderes ist als ein elender Sünder, da ist Gott gegenwärtig. Den schaut der Herr an. Den schaut der Herr an. Gott kennt die Stolzen, die Selbstgerechten von ferne. Aber wo jemand bekennt, Herr Jesus, ich passe nicht zu dir. Ich bin ein großer Sünder, was da alles in meinem Herzen steckt. Da ist der Herr Jesus gegenwärtig. Nun hören wir mal, wie Luther das zum Ausdruck gebracht hat in seiner Auslegung über den Lobgesang der Maria. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt schöner ausdrücken kann, als er das getan hat. Er sagt, denn weil er, der Allerhöchste, und nichts über ihm ist, mag er nicht über sich sehen, mag auch nicht neben sich sehen, weil ihm niemand gleich ist, darum muss er unter sich sehen. Ich will mal so sagen, er ist geradezu dazu gezwungen, unter sich zu sehen. Ja? Gott ist geradezu dazu gezwungen, unter sich zu sehen. Und je tiefer jemand unter ihm ist, desto gewisser sieht er ihn. Je klarer dir dein Sündenelend bewusst ist, desto gewisser darfst du sein, dass Gott mit dir ist. So ist es. Es ist umgekehrt, anders, als wir von Natur aus denken. Von Natur aus denkst du, je besser du bist, je vorbildlicher du dich verhältst, desto gewisser darfst du sein. Je frömmer du bist, desto gewisser darfst du sein, dass Gott mit dir ist. Die Bibel lehrt es uns genau umgekehrt. Je mehr du dir dessen bewusst bist, dass du ein elender Sünder bist vor Gott, desto gewisser darfst du sein, dass der Herr mit dir ist. Und da tut Gott eben seine Wunder. Da tut er seine Wunder. So wie Paulus den Galatern schreibt. Der unter euch Wunder getan hat, hat er es getan durch die Predigt vom Gesetz, durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben, von der Gnade Gottes in Christus. Seine rhetorische Frage, ja? Die Antwort ist klar, durch die Predigt vom Glauben, von der Gnade Gottes in Christus. Da tut Gott wirklich Wunder. Wie wir es auch gesehen haben, hier in diesem schönen, feinen, herrlichen Bericht von der Geburt Jesu. Amen.